Wir lesen miteinander Gottes Wort. Der Text kommt aus dem 5. Kapitel vom Matthäus-Evangelium und ich tue ihn da vorne einblenden. Es ist ein Teil aus der sogenannten Seligpreisungen. Es kann also sein, dass euch der Text sehr bekannt vorkommt. Überall dort, wo ein E vorne dran steht, liest nur ich. Und überall dort, wo ein A vorne dran steht, lesen wir alle miteinander. Als Jesus nun die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Selig die Armen im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig die verfolgt sind, um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Wir antworten auf Gottes Wort mit einem Lied Amazing Grace, My Chains Are Gone. Der Text inklusive Übersetzung ist da vorne projiziert.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, and fear my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first life's secure. snow, the sun forbear to shine. But God who'd call me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing. Unending love, amazing grace.
Wer weiß, was der Ausdruck, es ist nicht das richtige Wort, bedeutet. Mi, oder wenn es ein bisschen theatralisch ausspielen. Es ist ein Ausdruck, der meines Wissens vor ein paar Jahren aufgekommen ist, um eine Lebenshaltung zu beschreiben, eine Art zu leben oder sich auszudrücken, zu kommunizieren, was sich nach der Meinung von einzelnen Leuten in unserer westlichen Welt rasant ausbreitet hat. Mit dem Wort kann man jemanden darauf hinweisen, nicht sehr freundlich, aber sehr deutlich, dass er oder sie jetzt also schon gerade ein bisschen übertreibt mit Jammern. Dass er oder sie sich doch nicht so soll anstellen und nicht so ein Mimöseli soll sein. Dass es doch nicht nötig ist, sich darüber aufzuregen, über die wirkliche oder die vermeintliche Unfairness in unserer Welt. Dass wir doch nicht zu viel und vor allem nicht zu schnell sollen denken, wir sagen doch die Ärmsten, nur weil nicht alles so läuft, wie wir uns das wünschen oder weil wir nicht auf der Sonnenseite vom Leben stehen. Und jetzt denken die vielleicht, ja, aber halt, muss ich dann alles akzeptieren und klaglos hinnehmen? Überhaupt nicht. Und ich möchte auch nicht sagen, dass wir alles Schwierige und Schlimme, was in unserem Leben und auf dieser Welt überhaupt passiert, sollen locker nehmen und so überhaupt nichts dazu sagen. Im Gegenteil. Klagen. Gott, das eigene Leid und die Not von dieser Welt klagen, das ist gut biblisch. Das ist im Grunde genommen das Beste, was wir machen können, wenn wir mit unserer Enttäuschung oder mit einem Schmerz schlagen müssen, dann, wenn uns Unrecht widerfährt oder wenn wir nicht beachtet werden, wenn unsere Bedürfnisse noch gestillt werden und wenn einfach so viel Schlimmes passiert, dass wir auch mit bestem Willen nichts Gutes drin finden können. Klagen ja, aber nicht jammern. Jammern ist nämlich auch in der Bibel etwas, das ist nicht erst in der heutigen Zeit so, sondern auch in der Bibel ist das etwas eher Negatives. Murren ist das Wort, das in der Bibel dafür gebraucht wird. Und Murren kann sogar zu einem Zeichen werden von fehlendem Gottvertrauen. Wie kommt es zu so einer Mimimi-Haltung? Das ist sicher von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber so über das Gesamte gesehen, habe ich das Gefühl, es hat mit unseren Erwartungen zu tun. Oder mit einer Überzeugung, oder mit einer Überzeugung in uns hinein, dass wir doch Anrecht haben auf etwas. Und das ist nicht grundsätzlich falsch. Unsere Welt und unser Miteinander, auch in der Kirche, würden unsere Welt, unser Miteinander, auch in der Kirche, würde nicht funktionieren, wenn das mit den Erwartungen einigermaßen würde spielen. Wenn wir nicht damit rechnen könnten, dass einem jemand hilft, wenn man um Hilfe bittet. Oder wenn wir im Alter nicht genug Geld haben, auch wenn wir ein Leben lang dafür gespart haben. Oder wenn die Menschen, die zum Beispiel im Kirchgemeinderat eingesetzt sind, nicht das Beste würden für die Gemeinde suchen. All das können wir erwarten und das zu Recht. Dass es, wenn wir als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger unterwegs sind, dass es uns dann immer gut geht. Das auch. Der Christoph grinset. Ja, ist das nicht so? Kann man das nicht erwarten? Wir denken als Menschen sehr schnell so in kausalen Zusammenhängen. Wann, dann? Merci vielmals. Wir denken sehr schnell, wann, dann passiert das. Und wir denken sehr schnell, wir hätten das Recht auf etwas. Wir erwarten das. Und umso grösser ist darum die Enttäuschung und der Frust oder die Verunsicherung, wenn das nicht so ist. Und das ist eben vielmal nicht so. Erwartungen werden enttäuscht. Und es kommt sogar vor, dass Jesus Erwartungen enttäuscht und auch bei ihm nicht das passiert, wo wir das Gefühl haben, wir hätten doch ein Recht drauf. Es war schon vor ein paar Jahren, da habe ich mal ein Gespräch mit jemandem geführt, das habe ich sehr spannend gefunden, was sich sehr intensiv mit dem Glauben und auch mit den Kirchen auseinandergesetzt hat. Und schlussendlich hat sich der Mann gegen beides entschieden. Gegen die Kirchen und auch gegen den Glauben. Und er hat mir so erzählt von seinem Weg, wie das gegangen ist. Er hat mir erzählt, ich habe nichts gegen Jesus. Er habe sogar versucht, ihm zu vertrauen und sich von ihm für sein Leben zu inspirieren, ihm zu folgen. Er habe es versucht und dann gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Ein Leben mit Jesus hat ihm nicht das gebracht, was er erwartet hat. Ich habe ihn dann gefragt, ja, was hast du denn erwartet? Er hat gesagt, es gehe ihm kein bisschen besser als seinen Kollegen, die mit dem Glauben nichts anfangen können. Er sei kein bisschen glücklicher, einmal nicht immer. Die Ehe funktioniere vielleicht ein besser, aber auch nicht immer. Und er werde gleich krank wie alle anderen auch und nicht alle seine Gebete werden erhört. Vielleicht sage ja das sowieso nur ein Zufall. Und was auf dieser Welt alles Schlimmes passiert, zeige ich doch, dass Gott es eben doch nicht im Griff hätte. Grosse Enttäuschung. Enttäuschung über Jesus, der seine Erwartungen nicht erfüllt hat. Das ist auch Jesus seinen engsten Freunden schon so gegangen. Petrus hat zum Beispiel gemeint, Jesus käme da mit ganz viel Macht, der das römische Reich zu Boden schlagen. Und was macht der Jesus? Der lässt sich kreuzigen. Enttäuschte Erwartungen. Andere von Jesus, seinen Jüngern, haben gemeint, sie können dann besondere Plätze im Himmelreich haben, wegen ihrer treuen Nachfolge. Und Jesus hat sie korrigiert. So funktioniert es nicht. Jesus hat sie enttäuscht. Ich finde es spannend, wie Jesus mit so Erwartungen, die an ihn gestellt werden, umgeht. Wir lesen in den Evangelien auf Schritt und Tritt davon, wie er Erwartungen enttäuscht und den Zusammenhang von «Ich habe doch recht auf, darum musst du jetzt» tut unterbrechen. Jesus geht, so dunkt es mich, gesund mit falschen Erwartungen der Menschen an ihn um. Es geht ihm um jeden Einzelnen, er geht auf jeden und jede Einzelne ein, aber es geht ihm auch darum, zu zeigen, wie Gottes Reich, das auf dieser Welt bereits anbricht, aussieht. Dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Da können wir uns natürlich fragen, will Gott denn nicht, dass all seinen Nachfolger gut geht? Doch. Und das haben seither unzählige Menschen erlebt. Wir haben vorhin gerade ein Beispiel gehört. Unzählige Menschen haben das erlebt, obwohl ganz viele von ihren Erwartungen, wie das mit dem Reich von Gott dann soll sein, enttäuscht worden sind. Im 9. Kapitel vom Matthäusevangelium lesen wir, wie das war. Und die letzten Sonntag schon da waren, es ist bewusst der gleiche Predigttext nochmal. Es geschah, als Jesus im Haus bei Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder kamen und mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch saßen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das Reich von Gott funktioniert vielmal nicht so, wie man das erwartet. Im Reich von Gott ist Jesus mit Zöllner und Sünder. Er hat keine Berührungsängste. Sie müssen sich nicht zuerst verändern, um das Recht zu bekommen, mit Jesus zusammen zu essen. Ganz im Gegenteil. Erst zusammen sein mit Jesus verändert ihr Leben. Jesus liebt sie und muss sie nicht zuerst flicken oder ihr Leben in Ordnung bringen, bevor er sie in ihre Gemeinschaft aufnimmt. Und das hat sich Gott sei Dank bis heute nicht geändert. Jesus, seine Liebe und seine Nähe, die er uns drinnen einlädt, sind nicht an irgendwelche Voraussetzungen gebunden. Nicht an Voraussetzungen, was wir zuerst machen müssen, aber auch nicht an Voraussetzungen, wie Jesus uns zuerst flicken muss. Im Reich von Gott werden die Menschen, die aus menschlicher Perspektive schwach und hilflos sind, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, glücklich genannt. Im Reich von Gott sind die Menschen, die es verbockt haben, die niemand etwas mit ihnen hat wollen, zu tun hatte, die mit Jesus zusammen essen. Die wissen und merken, dass sie auf Gott angewiesen sind. Die sich nicht wehren können, weil sie machtlos sind oder sich entscheiden, sich nicht mit Gewalt zu wehren. Die sich in eine tiefe Sehnsucht spüren nach Gerechtigkeit, die sich nicht erfüllt. Die nicht auf sich selber schauen, sondern andere. All denen verspricht er Gutes. Ihr seid selig, ihr seid glücklich. Bereits jetzt. Die sogenannten Seligpreisungen, die wir vorhin gelesen haben, sind eine Beschreibung, wie das Reich von Gott aussieht. Was nicht gut scheint, was mangelhaft ist, wird dort glücklich gepriesen. was nicht erfolgreich ist, was nicht so ist, wie man es doch könnte erwarten, wird dort glücklich preisen. Niemand muss dort das Leben im Griff haben. Niemand muss dort zuerst mal geflickt werden oder optimiert oder perfektioniert. Zuerst kommt die Beziehung, die trägt und Perspektive gibt. Alles andere, alle Veränderungen, all die Wunder, die Gott tut und all die Menschenleben, die er verändert, die nicht unbemerkt bleibt, passiert nachher. Und das finde ich eine ganz wunderbare Nachricht. Ich muss nicht darauf warten und erwarten, dass ich zuerst alles perfekt machen muss, dass Jesus mich zuerst flicken muss, sondern ich darf einfach mit ihm zusammen leben und erleben, dass die Beziehung zu ihm trägt, auch wenn ich vielleicht nicht alles habe, was ich mir wünschen würde. Auch wenn meine Erwartungen und das, was ich das Gefühl habe, ich habe das Recht darauf, enttäuscht wird. Amen.